Einen wunderschönen guten Abend im Kepler-Salon zum Thema Medien und Politik. Wer instrumentalisiert hier wen? Dass wir mit diesem Thema nah am Puls der Zeit sind, gewährleisten Sie, die sich heute interessiert haben und hierher gekommen sind, um mit uns zu diskutieren. Mein Name ist Constanze Wimmer, ich unterrichte an der Bruckner-Uni. Mir zur Seite heute die Alexandra Schöderl-Schmidt. Sie hat Publizistikgeschichte studiert in Salzburg, hat dann die Journalistenschule in Wels besucht, die jetzt als Oberösterreichische Journalistenakademie bekannt ist, und hat dann bei der Mühlviertler Rundschau als freie Mitarbeiterin begonnen, bis sie dann als freie Mitarbeiterin zunächst zum Standard gewechselt ist, dann lange Zeit als Auslandskorrespondentin in Deutschland, in Brüssel, für den Standard gearbeitet hat und jetzt seit 2007 Chefredakteurin des Standard ist. An meiner rechten Seite Professor Walter Oetsch von der Johannes Kepler Universität. Er ist Volkswirt und Kulturhistoriker an der Kepler-Uni und er ist Institutsvorstand am Zentrum für soziale und interkulturelle Kompetenz. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Kulturgeschichte der Wahrnehmung und des Denkens und mit Fragen der politischen Kommunikation, aber auch mit Neoliberalismus, mit Demagogie und Populismus. Dazu hat er etliche Bücher geschrieben. Zwei hat er heute mitgebracht, deswegen möchte ich auf die besonders hinweisen. Das eine Heider Leit, Handbuch für Demagogie und Mythos Markt, ist vor ein paar Wochen erst herausgekommen. Dazu wird er uns vielleicht noch ein bisschen berichten. Vielleicht kurz zum Ablauf. Professor Walter Oetsch wird uns ganz grundsätzlich in die Thematik einführen, Politik und Medien, aber auch Populismus, Demagogie, wie verhalten sich die einzelnen Spieler zueinander und welche historischen Entwicklungsverläufe kann man dazu eigentlich feststellen. Alexandra Schöderl-Schmidt führt uns dann direkt in die Tagesaktualität und zeigt uns anhand ganz konkreter Beispiele, womit wir uns tagtäglich als Leser und Zuseher auseinandersetzen. Ich darf Sie bitten, zu beginnen. Ja.
Danke sehr. Können Sie mich hören?
Ja.
Wenn wir über den Zusammenhang von Politik und Medien sprechen wollen, dann denke ich, sollten wir über noch zwei weitere Felder sprechen. Und zwar über den Zusammenhang dieser beiden Felder mit Wirtschaft und viertens mit dem Feld, das ich jetzt vereinfacht nennen würde, die Ideengeber. Wo kommen die großen gestaltenden Ideen her? Wer macht das? Und meine Aufgabe ist es, oder ich möchte versuchen, einen kleinen Überblick zu geben auf einer sehr allgemeinen und auch auf einer kulturgeschichtlichen Ebene. Es geht hier um große Zusammenhänge. Und nachher ein bisschen zu sprechen über Besonderheiten von Österreich. Und Frau Föderl-Schmidt kommt dann ganz auf konkrete Dinge zu sprechen. Die Schwierigkeit, über große Trends zu sprechen, ist immer die, unseren Außenstandpunkt zu geben. Wir leben in der größten Krise seit 1945. Und ganz die entscheidende Frage wäre zum Beispiel, was ist das für eine Krise? Eines, und damit sind wir schon beim Thema, können wir erkennen, die Politik gibt uns keine Auskunft darüber. Es gibt keine politische Erklärung, es gibt eine Facherklärung, es gibt einen Fachdiskurs, es gibt auch einen Diskurs in Qualitätszeitungen wie den Standard. Aber wir haben keine politische Position, es gibt auch zum Beispiel keine offizielle Untersuchung zur Krise. Ein ganz anderer Tatbestand als wie zum Beispiel bei der großen Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Und dieser Tatbestand ist schon bezeichnend für ein Spezifikum einer besonderen Art von Politik. Nämlich eine Politik, die sich systematisch abtrainiert hat, einen Außenstandpunkt in Bezug auf das Wirtschaftssystem zu geben. Das heißt, wir erleben diese Krise, aber wir haben kein politisches Verständnis dafür. Der große Trend im Hintergrund ist ein Wandel des Wirtschaftssystems. Das, was man früher bezeichnet hat, rheinischer Kapitalismus oder manche nennen es Fordismus oder Zeitalter des Keynesianismus, ist ab den 70er Jahren langsam, langsam verblasst. Andere Ideengeber, das heißt, der wichtigste Punkt ist hier die ökonomische Theorie und in meinem neuen Buch beschreibe ich das auch zum Teil sehr im Detail. Andere Arten von ökonomischen Theorien sind gängig geworden. Man könnte das nennen Marktradikalismus, das ist ein Ausdruck, den ich bevorzuge. Manche nennen es auch Neoliberalismus. Marktradikale Ideen kommen en vogue, die Krise der 70er Jahre, Bretton Woods-System wird aufgesprengt, die Devisenmärkte werden freigegeben, das ist der erste internationale Finanzmarkt, der entsteht und von dem geht es dann schrittweise weiter. Dieses Denken erobert dann die Staatsmacht, zum ersten Mal 1975 in Chile unter Pinochet. Dann Ende der 70er Jahre Maggie Thatcher und Ronald Reagan, die zwei Kernländer des Kapitalismus, werden marktradikal und von hier strahlt es dann in alle anderen Länder aus. Dann kann man zeigen, wie die großen Institutionen, die Weltbank, die Internationale Währungsfonds, wie sich das alles in Richtung Marktradikalismus verändert. Dann ist der überraschende Zusammenbruch oder auch nicht überraschende Zusammenbruch der kommunistischen Systeme. Der Endsieg des Kapitalismus wird ausgerufen. Manche sagen, das Ende der Geschichte ist erreicht. Man braucht jetzt gar keine Geschichte mehr zu machen, weil die ganze Welt ist ein einziges System geworden. Und dann geht es dann ungefähr Mitte der 90er Jahre mit einem Wirtschaftssystem los, das man nennen könnte Finanzkapitalismus oder Finanzmarktkapitalismus. Und was wir jetzt erleben, ist die Krise dieses Systems, das aus seinen Kerngebieten her kollabiert ist im Teil. Das heißt, es ist eine Krise, die eine endogene Krise ist, diese Art des Systems. In diesem Regime hat sich die Art und der Inhalt von Politik verändert. Es hat nämlich für die Bevölkerung, waren die Auswirkungen die, dass die Reallöhne gesunken sind, auch in Österreich, in den USA zum Beispiel viel stärker, dass eine Polarisierung der Gesellschaft stattgefunden hat, die Einkommen sind ungleicher geworden, der Sozialstaat ist langsam ein bisschen abgebaut worden, noch nicht sehr drastisch, aber doch. Das heißt, es hat eine Polarisierung stattgefunden. In dieser Polarisierung ist das, was man nennen könnte, der soziale Kitt brüchiger geworden, das ist auseinandergegangen. Und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist gestiegen. Wie ändert sich dabei die Art von Politik? Vereinfacht gesprochen wird von der Elite in einem gewissen Sinn das alte demokratische Konzept der Demokratie durch politische Partizipation aufgegeben und durch ein Propagandaprojekt ersetzt. Das kann man genau zeigen. Das geht schon los in den 40er Jahren, wo das auch so formuliert wird, bricht dann durch im sogenannten Kalten Krieg in den USA und der entscheidende Punkt in dieser Art von Politik ist die, dass die lebenswichtigen Fragen werden der Bevölkerung nicht mehr zur Entscheidung vorgelegt. Die lebenswichtigen Fragen. Im Kalten Krieg ist zum Beispiel eine lebenswichtige Frage, ist ein Politikkonzept, das mit Megatoten operiert, Megatote sind Millionentote, dass zum Beispiel die Verwüstung von Mitteleuropa maybe in Kauf genommen haben könnte, man weiß es ja nicht, es ist ja Gott sei Dank gut ausgegangen, weil diese Systemkonfrontation sich gut und friedlich gelöst hat, aber diese entscheidenden Fragen sind niemals der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegen. Es war auch nicht zum Beispiel so, dass man die Bevölkerung in der Systemtransformation gefragt hätte. Die russische Bevölkerung ist niemals gefragt worden, ob sie diese Form des Kapitalismus will, den sie jetzt bekommen hat. Das ist eine ganz andere Art des Kapitalismus, als sie wie hier leben. Es ist auch niemals diskutiert worden, zum Beispiel die globale Orientierung der deutschen Wirtschaft, die jetzt das Problem ist. Und in den modernen Sagen könnte man jetzt sagen, aktuelle Beispiele sind in einer Nacht- und Nebelaktion wird ein Haftungsrahmen für die österreichischen Banken der natürlich nur der Rahmen ist, der Rahmen ist aber nicht schlagend, von 100 Milliarden Euro jedenfalls gesetzlich möglich gemacht. Das sind 40% des österreichischen Bruttoinlandsproduktes. Es ist niemand darüber gefragt worden, es ist niemand diskutiert worden. In Deutschland ist jetzt ganz schnell das Grundgesetz verändert worden, das eine Beschränkung sieht für die Ausgaben der Länder. Oder jetzt zum Beispiel das Konzept der Bad Bank oder Bad Banks in Deutschland, das möglicher das Haftungsrisiken mit sich trägt, die letztlich nicht absehbar ist, aber das wird sozusagen in kleinen Eliten ausgeklügelt, das wird sozusagen gemacht, aber es wird jedenfalls nicht politisch unter Alternativen diskutiert. Man hätte ja auch andere Arten von Konzepten machen wollen. Die Politik, die jetzt diesen elitären Rahmen stillschweigend befolgt, zeichnet sich dadurch aus, dass die inhaltlichen Auseinandersetzungen um Politik sinkt. Sie zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Diskursangebote für Leute, die politisch interessiert sind, sinkt. Das heißt, viele Leute, die politisch interessiert sind, haben wenig Lust an dieser Art von Diskurs teilzunehmen. Die Politikverdrossenheit steigt. Und jetzt müsste man natürlich jetzt in die einzelnen Länder reingehen und zu zeigen, welche Art von Politik wird hier gemacht. Und natürlich ist das jetzt in allen Ländern sehr, sehr unterschiedlich. In den USA zum Beispiel unter George W. Bush Junior war eine große Richtung die Politik durch Angstmache. Das heißt, 9/11 wurde ausgenutzt, um außen- und innenpolitische Weichenstellungen zu geben. Vielleicht haben wir auch noch Zeit, über Obama zu diskutieren. Hier kommt eine neue Qualität in die Politik hinein, die interessant ist und die Perspektiven eröffnet, die man früher in diesem Bush-Regime oder in dieser langen Zeit der Regierung der sogenannten Neokonservativen in den USA nicht für möglich gehalten hätte. Eine andere Art von Form, die in Österreich etabliert wurde und die zu dieser Art von Depolitisierung gut passt, ist etwas, was wir nennen können, man könnte es nennen Populismus. In meinem Buch über Heider Leith habe ich das etwas schärfer formuliert und habe das Demagogie genannt. Demagogie wird in diesem Buch so erklärt oder so verstanden. Im Hintergrund steht ein Weltbild. Ein Weltbild, das nicht mit Sachthemen operiert, sondern mit Personalisierung. Das heißt, die politische Welt in einem demagogischen Weltbild wird in zwei Teile geteilt. Es gibt die Wir, es gibt die Die. Die Wir sind die braven, anständigen, aufrichtigen Österreicher, die hart arbeiten, die niemals Steuer überziehen, die keinen Polizisten betrügen, die immer nur gute Dinge tun, diese homogene Gruppe. Und dann gibt es die, und das sind die Bösen, die Schlechten. Der aktuelle Diskurs ist die Ausländer oder die EU oder die, was weiß ich, Jörg Haider hat dann gesagt, die Banken an der Ostküste, gemeint ist klar, was er meint. Und in Österreich hatten wir die Besonderheit, dass diese Art von Politik von einem ungemein begabten Politiker geführt wurde. Das war Jörg Haider. Haider hatte die Fähigkeit, eine sehr scharfe Außenanalyse des Systems zu machen. Das heißt, er hat einen ganz scharfen Blick gehabt für die Systemfehler eines sehr etablierten und auch gewissermaßen versumpften sozialpartnerschaftlichen Systems. Er hatte zweitens die Fähigkeit gehabt, ein ungemeines Gespür zu haben für aktuelle politische Stimmungen. Das heißt, wenn man Tageszeitungen aufmerksam liest, dann ändert sich ja alle 2, 3, 4 Tage ändert sich die Stimmung. Es ist immer ein anderes Thema, andere Art von Stimmung, andere Dinge kann man sagen und kann man nicht sagen. Und Haider hat es immer total getroffen, also eine unglaubliche Fähigkeit, und er hat ungemein taktisch agiert. In dieser Art von Politik ist klar, die ist nicht konsensfähig. weil es ja auf einer Politik der Gefühle berührt. Das heißt, es geht immer darum, negative Gefühle gegen die anderen zu polen. Also auch die Slogans, die jetzt die FPÖ macht. Die Tragödie von Österreich war, dass diese Regierung, dass diese Form zur Staatsmacht wird, dass sie nicht von der politischen Klasse ferngehalten wurde, dass dieser Ton auch dann hoffähig wird. Und man kann eine, und das heißt, ein eigentlich so ein sehr schlechter politischer Diskurs in Österreich, der verschiedene Momente hat, zum Beispiel die Österreicher sind immer noch sehr autoritätsgläubig, ist dadurch verstärkt worden. Danke. Ja. Was weiters zu sagen ist, und dafür wird noch die Rede sein, ist die ungewöhnliche große Medienkonzentration in Österreich. Die Kronenzeitung hat, je nachdem, wie man es zählt, die Hälfte des Marktes. Das ist eine Situation, die es in anderen Ländern nicht gibt. Österreich ist hier in Bezug auf die Demokratien in einer einmaligen Position. Die Kronenzeitung ist eine Zeitung, die ein Hype-Medium ist. Das heißt, es muss immer eine Erregung nach der anderen inszeniert werden. Diese Art von Erregungspolitik passt natürlich gut zu einer demagogischen Politik. Und Dichand hat ja lange Zeit Jörg Haider gefördert. Allerdings ist er immer illoyal. Das heißt, jeden, den er fördert, lässt er immer einmal fallen. Vom Staberl Nimmerrichter angefangen bis zum Herrn Faymann aktuell. Das heißt, der hat so seine eigenen Gedanken und längerfristig bringt das nichts. Und das Konzept von Faymann ist ja jetzt, und wir werden vielleicht auch noch reden, ist mit der Kronenzeitung das zu machen. Es erinnert mich in einer gewissen Weise an eine Politik, die schon Viktor Klima gemacht hat. Bei Klima war es die Konzeption, das Land wird mit der Kronenzeitung und mit dem ORF regiert. Und das ist auch in eine gewisse Zeit lang gut gegangen. Was allerdings nicht passiert ist, und das war dann die Tragödie 1999, dass man taktisch und strategisch etwas gegen die FPÖ unternommen hätte. Und von der Demagogie-Seite her war ja die schlimmste Situation um die Jahreswende 2000, wo die FPÖ bei den Meinungsumfragen die stärkste Partei in Österreich war und schon über 30 Prozentpunkte hatte. Ein anderes Verständnis ist auch das Verständnis von Politik als Markt. Politik als Markt ist im Konzept her genauso verkehrt wie, um vielleicht ein etwas weit hergeholtes Beispiel zu finden, wie Religion als Markt. Die deutschen Großkirchen haben dieses Konzept in einer gewissen Weise übernommen. Dafür gibt es auch Untersuchungen. Damit geht etwas verloren, was man so, man könnte sagen, so ein spiritueller Grundbestand. Und vermutlich, vielleicht, ich hoffe, dass es jetzt nicht zu weit hergeholt ist, vermutlich brauchen wir auch so eine Art von Geheimnis in der Politik. Vor allen Dingen bräuchten wir in der Politik die Fähigkeit, und Obama zeigt uns, dass das möglich ist, eine positive Fantasie zu entfachen. Das heißt, eine Art von Hoffnung zu geben, auch wenn das inhaltlich vielleicht in manchen Dingen, zum Beispiel wirtschaftspolitisch, gibt es ja Tradition, von Bush zu Obama nicht so schlagend wird. Und in den USA hat eine lange, lange Zeit eine Diskussion gegeben, ob diese Gefühlspolitik, die ja eine demagogische Gefühlspolitik war, auch unter Bush, ob die auch unter Linken, in Anführungszeichen, unter linken Vorzeichen möglich ist. Und es scheint, als ob Obama als eine Frucht dieses Diskurses von dem profitiert hätte. Das heißt, eine Gefühlspolitik ist auch möglich, wenn sie uns Visionen gibt. Aber dazu muss sich die Politik aus dieser marktradikalen Nähe lösen. Und wir bräuchten eine Gesamtsicht auf den Kapitalismus und zu sagen, in welcher Weise sollte sich das weiterentwickeln. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
von Frau Dr. Föderl-Schmidt ist ein Zitat im Netz zu finden. Da sagt sie, ich schreibe, wenn ich was zu sagen habe. Und wenn ein Kollege eine bessere Idee oder das aktuellere Thema hat, schreibt er oder sie den Samstag-Leitartikel. Das würden wir uns ja wahrscheinlich alle im Moment von Dichernd wünschen, dass er jemanden anderen schreiben ließe. Ich darf Sie nun bitten, uns ins ganz Konkrete zu führen, unserer gegenwärtigen Situation.
Danke auch für die Einladung. Ich bin ganz erstaunt, dass so viele heute hier Abend hergekommen sind und freue mich, dass so viele da sind. Und hoffentlich haben wir nachher auch noch eine spannende Diskussion. Einige Stichworte sind schon gefallen. Ich habe ein paar Punkte mitgeschrieben, wo ich völlig mit Ihnen übereinstimme, Herr Oetsch. Inhaltliche Auseinandersetzung in Österreich sinkt, genauso die Politikverdrossenheit steigt. Und wir haben einen sehr starken Populismus und eine zunehmende Personalisierung. Das sind alles Gegebenheiten, die sehr stark mit dem Verhältnis zwischen Medien und Politik zusammenhängen. Und ich versuche einfach an einigen praktischen Beispielen zu erklären, warum das so ist. Und ich stelle auch einige Behauptungen auf, die ich mal in den Raum stelle. Und vielleicht gibt es ja nachher auch Zuhörer, die ganz anderer Meinung sind. Wir werden sehen. Zu Dichernd vielleicht nur, Dichernd schreibt nicht nur, sondern Dichernd spricht auch und das ist meistens eigentlich verhängnisvoller, aber das können wir ja nachher noch diskutieren. Zum Verhältnis Medien und Politik, die erste Behauptung ist, dass jeder jeden kennt in Österreich. Österreich ist ein kleines Land, in Wien ist das nicht viel anders wie in Linz, also die, Sie haben es vorhin Elite genannt, also Politiker und Journalisten kennen sie gegenseitig, also die Zahl ist überschaubar. Da bilden sich Seilschaften, das Wort Verhaberung hat seine Berechtigung, also es ist auch sehr männlich dominiert. Und es ist ein selbstreferenzielles System in Österreich. Also man setzt ein Thema in die Welt, entweder vom Politiker oder von Medien und der andere greift es auf. Und man kreist sehr lange, herum. Also in Österreich ist auch sozusagen das Schauen auf den eigenen Bauchnabel sehr, sehr ausgeprägt. Ich stelle auch eine zu geringe Distanz zwischen Politikern und Journalisten fest. Und das Du-Wort greift sehr weit um sich. Also zum Beispiel in der Pressestunde ist es üblich, dass ORF-Kollegen mit dem Politiker vorher per Du sind, auf Sendung per Sie und nachher wieder per Du. Also das ist etwas, was mich immer sehr befremdet und ich versuche da eben gerade zur Bundespolitik Distanz zu halten, was mir auch leichter fällt. Ich war 14 Jahre im Ausland, bin erst seit kurzem wieder da und von daher, dort ist das eben nicht so. Also gerade in Deutschland versucht man wirklich sehr viel Distanz zu wahren und das ist gut so. Es gibt auch keine klaren Regeln im Umgang miteinander, das heißt Politiker und Journalisten. In Deutschland ist das zum Beispiel ganz klar geregelt, wie ein Gespräch abläuft. Es gibt Hintergrundgespräche, das heißt unter drei, da darf nichts draus zitiert werden. Es gibt die Regel unter zwei, da darf man daraus zitieren, aber ohne die Person namentlich zu kennzeichnen im Artikel oder im Bericht. Das heißt, wie aus Regierungskreisen verlautete oder wie aus Unternehmenskreisen verlautete. Aber man darf es nicht zuordnen. Oder unter eins, das heißt, es darf zitiert werden. Die Person XY sagte das und jenes. In Österreich ist es immer so ein bisschen im Graubereich. Man weiß jetzt, der Politiker spricht er jetzt on oder off, will er eigentlich, dass das transportiert wird oder nicht. Also das ist immer sehr, sehr unklar. Zu den unklaren Rollen kommt auch dazu, dass viele Politiker auch Sozialpartner sind oder verschiedene Hüte aufhaben. Der zweite Nationalratspräsident ist gleichzeitig Gewerkschafter. Jeder weiß, von wem ich spreche. ÖRB-Chef vor kurzem auch nur gewesen. Also man weiß oft nicht, in welcher Rolle spricht der Herr eigentlich. Und eine weitere Behauptung von mir ist, dass Medien nicht die vierte Macht in Österreich sind. Also es gibt zu wenig Recherche, das ist auch Selbstkritik am Standard. Also wir müssten eigentlich viel mehr Manpower in Recherche legen und die Medien sollten eigentlich eine Kontrollfunktion haben. Die nehmen sie meiner Wahrnehmung nach in Österreich viel zu wenig wahr. Und Nachrichtenmagazine, in Österreich gibt es eigentlich nur eins, das wirklich ernst zu nehmen ist, Profil. machen auch immer mehr mit Soft-Themen auf, also Gesundheit, Historienthemen. Und mein Kollege Christian Reiner, der Herausgeber, sagt da offen, das verkauft sich einfach besser wie irgendeine Hardcore-Politikgeschichte. Dann stelle ich fest, dass es keine Diskussionskultur gibt. Ich habe bei anderen Gelegenheiten schon häufiger gesagt Streitkultur, habe aber die Erfahrung gemacht, dass das in Österreich missverständlich wahrgenommen wird. Jetzt sage ich Diskussionskultur. Es gibt keine Form der, wie ich finde, gehobenen Auseinandersetzung. Es gibt auch einen Mangel an geeigneten Foren. In anderen Ländern ist es viel ausgeprägter, zum Beispiel auch im Medienbereich. Den ARD-Presseclub gibt es, also kann man um 12 Uhr anschauen, wo diskutiert wird unter Kollegen, aber auf sehr hohem Niveau. In Österreich hat es einmal den Versuch jetzt gegeben, die Runde der Chefredakteure wieder zum Leben zu erwecken. Und das war halt ein, ja, jeder will irgendwie den anderen übertrumpfen und besser ausschauen. Also eine richtige Diskussion war das nicht. Und wer im Zentrum am Sonntag verfolgt, in der Regel wird durcheinander geschrien. Und als Zuseher hat man eigentlich sehr wenig davon, was ich schade finde. Es müsste schon in den Unis anfangen und in den Schulen, dass man wirklich diskutiert. Also ich war eben auch in Oxford einen Term. Und dort ist die Hälfte der Zeit für einen Vortrag verwendet und die Hälfte der Zeit in Vorlesungen für Diskussion. Und das finde ich, ja, sollte man in Österreich eben auch stärker an den Unis machen und auch in den Schulen. Stichwort Medienkonzentration ist von Ihnen schon vorhin angesprochen worden. Hier noch ein Chart. Es ist nicht mehr ganz aktuell und es tut mir leid, dass die Leute, die hinten sitzen, das wahrscheinlich auch nicht gut sehen können. Was dieses Ding aussagen soll, ist, dass Krone, Kurier, Profil, News, Trend, Autorevue, dass die alle, Newsformat, dass die alle irgendwie zusammenhängen. Also das ist der Hintergrund dieses Charts und das zeigt, dass die Medienkonzentration in Österreich ein Maß erreicht hat, das eben wirklich extrem ungesund ist. Die Bundesländerzeitungen haben noch eine singuläre Stellung, wobei sich da jetzt auch etwas getan hat. Das heißt, der Styria-Konzern und die Moser Holding sind zusammengegangen, in Oberösterreich ja auch präsent. Also da passiert immer mehr in dem Bereich und ja, ich finde nicht unbedingt eine gute Entwicklung, weil die Meinungsvielfalt dadurch natürlich nicht erhöht wird. Dann gibt es eine Dominanz einzelner Medien. Wir haben schon über den Herrn Dichand gesprochen. Also Themen werden vorgegeben, aber auch Personen. Das ist etwas, was jetzt in der Konstellation, in der ja, in dieser extremen Lage neu ist. Ich habe einen Kommentar geschrieben vor ziemlich genau einem Jahr, als der Herr Faymann sich damals noch gemeinsam mit Kanzler Gusenbauer an die Kronenzeitung gewandt hat, an den Herausgeber und einen Kurswechsel in der EU-Politik angekündigt hat. Und ich habe damals, also der Kommentar hat eben den Titel Onkel Hans regiert die Republik getragen und ich habe bisher wenig anders gesehen, das zu revidieren. Es wird eher noch schlimmer. Jetzt, um auch die Stellung der Kronenzeitung zu verdeutlichen, hier die Medienanalyse, die Reichweite der Tageszeitungen. Also ich habe nicht aus Werbegründen den Standard an die erste Stelle gestellt, sondern es ist die Medienanalyse, die Reihung der Medienanalyse. Und da sieht man eben, dass die Kronenzeitung 41,9% Reichweite hat. Also die 50%, wie Sie gesagt haben, erreichen sie nicht ganz. In absoluten Zahlen ausgedrückt sind es täglich 2,944 Millionen Leser von 8 Millionen Österreicher. Das heißt, bezogen auf die Einwohnerzahl ist die Kronenzeitung die größte Zeitung der Welt. Also keine andere Zeitung hat eine derartig dominante Stellung. Und dazu der ORF, also trotz der Bemühungen der Privatsender, ja, Fuß zu fassen in Österreich, was ja verhältnismäßig spät auch erst gelungen ist. Ja, im politischen Bereich ist der ORF, gibt einfach den Takt vor. So, jetzt kommt relativ viel Text. Ich habe das einfach nur rausgeschrieben, weil ich noch einmal auf ein Interview, das vor 2,5 Wochen erschienen ist, wo eben der Herr Dichand seine seinen Liebesentzug betreffend Werner Faymann bekannt gegeben hat und eben der Titel dieses Interviews in der eigenen Pustille live geführt, war beide Prolls an die Spitze. Und da sind ein paar Schlüsselsätze jetzt drinnen. Also das Interview ist auch nicht wirklich ein Interview, sondern ja, man hält halt irgendwie ein Hölzer hin und er bringt dann das unter, was er eigentlich sagen will. Also der Kernsatz hier ist, dass es in der ÖVP zwei ganz hervorragende Politiker gibt, die sind am Ruder, denen ich diesen Erfolg gönne. Also ich zitiere jetzt Dichern. Dabei handelt es sich um den Landeshauptmann von Niederösterreich, Erwin Bröll, der in seinem Land eine ganz feste Position hat, aber dennoch mit dem Volk in ganz Österreich in eine Richtung denkt. Ich möchte ihn schon gerne als Nummer 1 unseres Staates sehen, nämlich als unseren nächsten Bundespräsidenten, falls der jetzige auf eine neue Kandidatur verzichten sollte. Bundespräsident Heinz Fischer ist ein zweifellos allgemein angesehener und guter Mann, der allerdings in seiner Amtszeit nicht den Weg zur großen Wendung, die man überall in Österreich erwartet, gewagt hat. Nächste Frage. Wer ist der zweite ÖVP-Politiker, den Sie so schätzen? Josef Bröll? Antwort als Journalist, also jetzt muss ich mich zusammennehmen, weil der Satz ist irrsinnig lang. So, als Journalist, der ja noch so intensiv bei seiner Beschäftigung als Zeitungsherausgeber auch leise Strömungen im politischen Geschehen unseres Landes wahrnehmen sollte, meine ich zu spüren, dass die große Wendung kommen könnte, die ich für Österreich erwarte, nämlich dass beide Prölls, der eine als Bundeskanzler, der andere als Bundespräsident, an der Spitze des Staates stehen. Ich weiß nicht, ob so eine Wendung, von der ich geradezu träume, auch von den Bürgern unseres Landes gewollt wird. Und so weiter. Also das sind, ja, in diesen Sätzen, ich wollte es einfach im O-Ton sozusagen noch einmal nahe bringen für diejenigen, die das nicht so genau verfolgen, wie ich es verfolgen muss. Also einerseits eine Depiktion, er sagt genau, was er will, was er sehr träumt. Es kommt dann irgendwie noch die Einschränkung, okay, das Ergebnis sollte durch demokratische Wahlen zustande kommen. Immerhin. Aber ich glaube, diese Sprache sagt auch schon sehr viel. Nächste Behauptung, es gibt extreme finanzielle Abhängigkeiten zwischen Medien und Politik. Die Presseförderung in Österreich ist ein Beispiel, das gibt es in keinem anderen europäischen Land, dass Printmedien vom Staat eine Presseförderung bekommen. Das ist durchaus auch politisch, also schwarz-blau. An die Macht kam, hat zum Beispiel der Standard seine Presseförderung verloren. Also die Presseförderung macht 12 Millionen Euro aus, wobei der Standard wie die Presse auch 1,21 Millionen Euro erhalten. Dann das nächste ist Inseratschaltungen, wo wirklich massiv Geld der Steuerzahler dafür verwendet wird, um eben ja, auch eine politisch genehme Berichterstattung zu erreichen. Und Kredite, Querverbindungen zu Banken, die zum Teil von Politikern hergestellt werden. Jetzt nehmen wir ein paar Beispiele heraus. ÖBB, also die Quelle ist Profil, vergangene Woche. Die ÖBB, also es geht nicht nur so weit, dass politische Parteien und Ministerien eben Geld ausschütten, sondern auch ja, Unternehmen mehr oder weniger gezwungen werden, in bestimmten Medien zu inserieren. Ein Beispiel ist die ÖBB, September 2007. Faymann, damals noch Verkehrsminister, hat eben erreicht, dass die Krone-Inserate im Ausmaß von 500.000 Euro schaltet. Heute, das ist die Gratiszeitung, die auch zum Dichern-Konzern gehört, die von Hans Dicherns Schwiegertochter Eva geleitet wird, ja, 492.000 und Österreich, das ist das Fellner Produkt, 470.000 Euro. Dann eine aktuelle Zahl von jetzt, die Unterrichts- und Kulturministerin Schmid pumpt 40% ihres Informationsetats in Österreich, das sind knapp 600.000 Euro und heute 390.000 Euro, also Ich glaube nicht nur, ich bin der Meinung, dass weder Österreich noch heute große kulturpolitische Berichte tätigt, aber trotzdem ziemlich viel Geld kriegt. Oje, das ist jetzt, da sind zwei Dinge übereinander geraten. Ich kann es kurz erklären. Ich habe noch versucht, Zahlen rauszufinden, die eben zeigen, weil es jetzt einen aktuellen Konflikt gibt zwischen Krone, also Dichand und Fellner. Das heißt, im Moment ist Dichand Fellner auch das Geld neidig, das die öffentliche Hand jetzt bei Österreich hineinpumpt. Und es ist anscheinend auch der Hintergrund, warum er dem Faymann mit Liebesentzug gedroht hat, beziehungsweise das auch umsetzt. Die erste Zahl, 50,4, soll die Seiten im Mai, also die Flächenwerbung in der Kronenzeitung Mai 2008 zeigen. Und im Mai 2009 waren es schon 105 Seiten. In Prozent sind es 108% ist die Zunahme. Und Österreich hat 35,3 Seiten finanziert von der öffentlichen Hand Inserate gehabt. Das ist gestiegen auf 47,5, eine Zunahme um 35%. Um es nicht zu lang zu machen, ich bin auch gleich am Ende. Das sind Zahlen jetzt vom Mai 2009. Und da hat Faymann noch versucht, sozusagen einen Switch hinzukriegen, also Geld, mehr Geld wieder in Richtung Krone zu lenken, aber es war zu spät. Also der Bann ist schon ausgesprochen worden. Jetzt hier noch ein Zitat von Christian Ordner, der behauptet, dass Werner Faymann, und zwar ist das sein aktueller Newsletter, sich persönlich dafür eingesetzt hat, dass Österreich, also Fellner, einen Kredit bei der Erste Bank bekommt, und der sieht da einen direkten Zusammenhang. Ja, jetzt zum Abschluss. Ich habe eben nachgedacht, was verbindet Politiker und Journalisten, und eigentlich kommt man auf, darauf, dass es viele Ähnlichkeiten gibt. Ein Klassiker in der Politikwissenschaft ist der Vortrag von Max Weber, Politik als Beruf. Und er hat drei Punkte aufgestellt, also wie ein idealer Politiker aussehen soll, was ein Politiker haben soll, also sachliche Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, ein distanziertes Augenmaß, und die größte Schwäche sei die Eitelkeit. Und ja, ich muss sagen, im Bereich der Medien gibt es eben auch viele Journalisten oder Verleger, ja, die durchaus nicht uneitel sind, um es so zu formulieren. Und eigentlich die ersten drei Punkte, das wäre auch ein Anforderungsprofil für Journalisten. Aber in Österreich, eben, wie gesagt, läuft manches anders als anderswo. Danke.
Wir werden dann fürchtlich mit den klimatischen Verhältnissen einen Kompromiss finden müssen, immer wieder, wenn es zu laut von außen kommt, machen wir ein bisschen zu und dann machen wir wieder auf, und wir hoffen, wir werden das alle gut überstehen. Vielleicht bevor ich die Diskussion ins Publikum eröffnen möchte, einfach noch sehr, sehr, sehr viel beschrieben, wie es ist, und das ist eigentlich eine Katastrophe, wie es ist, und Sie haben ein bisschen versucht, es historisch herzuleiten, aber mir ist immer noch nicht ganz klar, warum das in Österreich so ist, dass es eben so ein kleines Land ist, mag ein Grund sein. Sie haben vorher gemeint, dass sich die Politik von Volksabstimmungen entfernt hat oder von der Befragung des Volkes entfernt hat. Dazu ist mir dann sofort die Schweiz eingefallen, die ein noch viel kleineres Land ist, aber doch nicht in einem politischen Zustand oder in einer Medienlandschaft, wie wir uns befinden. Also vielleicht gibt es da noch eine speziellere Antwort für uns Österreicher, die wir uns ja auch jetzt unlängst gerade wieder in einer großen Befragung einen starken Mann oder ein großer Prozentsatz der Österreicher sich wieder einen starken Mann wünscht. Etwas, was dann der Dichand natürlich aufgreifen kann, gleich mit einer starken Familie, die dann eben Österreich wieder führt, wie in Zeiten der Monarchie. Aber vielleicht möchten Sie beide dazu einen Befund abgeben, ein Warum? Also,
na, das ist eben die Frage nach dem Gang der Geschichte, aber die Frage ist nicht beantwortbar, weil Geschichte eben viele Faktoren hat und weil es nicht einen einzelnen Wirkungsfaktor gibt. Was ich interessant gefunden habe, auch im Vergleich, was Sie gemacht haben, ist immer anzuschauen, was sind die Unterschiede und was ist das Gleiche zu Deutschland. Ja? Das heißt, die Unterschiede sind zum Teil angesprochen worden. Also wenn man in Deutschland eine TV-Diskussion anschaut, wenn man sich Fernsehkonfrontationen anschaut, dann merkt jeder, dass hier in einem ganz, ganz anderen Ton gesprochen wird als wie in Österreich. Das ist lebendig. Es gibt meiner Meinung nach eine gewisse Art von Grundkonsens. Das heißt, es ist nicht der Gedanke, das Gegenüber ist ein Gauner, den muss ich vernichten, sondern der Gegenüber hat zwar andere inhaltliche Standpunkte, es wird sehr scharf und sehr pointiert diskutiert, aber es im Grunde genommen ist immer noch ein sehr, sehr respektvoller Umgang. Das heißt, es ist eine ganz andere Art von Diskussionskultur. Auf der anderen Seite könnte man natürlich wieder die Gleichheit betonen. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, es gibt zu wenig Zeit von den Journalisten her, qualitätsvolle Recherchen zu betreiben, nämlich Eigenrecherchen, was ja den Qualitätsjournalismus oder auch den kritischen Qualitätsjournalismus ausmachen musste, dann kann man das für Deutschland genauso zeigen. Es gibt sehr detaillierte Studien, wo das beschrieben ist. Zum Beispiel eine Studie, die ich ganz genau kenne, der marktradikale Think Tank, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die haben, glaube ich, 100 Millionen Euro pro Jahr. Und dann wird, die produzieren die ganze Zeit immer Berichte. Und da ist dann ganz im Detail gezeigt worden, wie werden diese Berichte dann in den Redaktionen umgesetzt. In den meisten Fällen erfolgt es so, dass man die Berichte einfach nimmt, ein bisschen umschreibt und sie als Experten, als unabhängige Experten Berichte ausgibt. Und so passiert auch eine Art von Meinungssteuerung. Und ich denke, das ist eine Sache, die ähnlich ist. Die Entfernung der Bevölkerung von der Politik ist auch wieder sehr, sehr ähnlich in Österreich als wie in Deutschland. In Deutschland haben sie nicht diesen Rechtsruck und in Deutschland gibt es eben nicht diese Art von Demagogie. Und vielleicht, weil ich gerade am Wort bin, noch einen Satz dazu, zu diesem Selbstinterview vom Herrn Dichern. Wahrscheinlich war es ein Selbstinterview, hat sich ein Selbstinterview. Ja. Was man da drinnen sehen kann, ist eigentlich sozusagen ganz im Kern, wie Demagogie funktioniert. Und wenn man es einmal verstanden hat, dann kann man nie wieder auf diesen Schmäh reinfallen. Nämlich, es ist überhaupt kein Sachinhalt. Es ist eine reine Personenpolitik, der eine ist gut und der andere ist schlecht. Aber warum wird nicht gesagt? Und das Warum kann nicht sein, die Person ist super und so wird leider Politik gemacht, sondern das Warum müssten Inhalte sein. Das Warum müssten sein, hallo, das sind meine Lebensinteressen und die Politik ist dafür zu da, die zu schützen, zu fördern, zu verbessern und so weiter. Das heißt, es gibt überhaupt keine inhaltliche Geschichte. Das Zweite, was da drinnen war, ist, ja, es ist die Berufung auf das Volk. Das Volk ist eine demagogische Kategorie. Es gibt nichts, was das Volk ist. Weil das Volk, zu dem die FPÖ gehört, will ich nicht dazugehören. Und da sieht man, wenn ich das dem FPÖ-Politiker sage, schließt er mich sofort auf. Das heißt, das Volk ist einfach eine künstliche Kategorie von Menschen, die überhaupt nicht existieren. Die Berufung auf das Volk ist Demagogie. Es gibt nicht das Volk. Es gibt unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Standpunkten, mit unterschiedlichen Interessen. Und ein lebendiger politischer Diskurs heißt, dass wir uns das noch irgendwelchen Klassenregeln irgendwie ausstreiten. Ja? Und das Dritte ist nur Schlagworte, nämlich fünfmal kommt es vor, es ist eine große Wende. Aber was soll die Wende inhaltlich bedeuten?
Wende und Wendung.
Ja, das ist noch schön altmodisch. Und ich denke, wenn man das verstanden hat, dass Demagogie der Verlust von Sachpolitik ist und eine positive Politik kann nur Sachpolitik, wenn man das Prinzip verstanden hat, ja, dann kann man in Zukunft sozusagen alle Arten von Politikangebote kritisch befragen und dann versteht man es, was halt mehr oder was und was weniger gemacht wird.
Bei einigen Punkten möchte ich zumindest leise widersprechen, was das Thema Personalausstattung betrifft. Die deutschen Medien sind einfach personell viel, viel, viel besser ausgestattet. Also bei einer normalen Tageszeitung beschäftigen sie durchschnittlich 6 Leute mit der FDP, um eben eine kleine kleinere Partei zu nehmen, diesen Luxus können wir uns nicht leisten. Also in unserer Innenpolitikredaktion arbeiten 9 Leute, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Dann würde ich auch nicht die These teilen, dass es keine rechten Parteien gibt. Es gibt sogar manche, die noch schlimmer sind, siehe NPD und siehe DVU. Der Vorteil ist, die sprengen sie immer wieder selbst nach einigen Monaten parlamentarischer Tätigkeit in die Luft und fliegen aus den jeweiligen Landtagen. Also da glaube ich, kann man die Dinge nicht so eins zu eins vergleichen. Dann, was Sie vorher gesagt haben, diese Studie mit dem starken Mann, es war sogar eigentlich noch schlimmer, diese Langzeitstudie. Die Frage war starker Führer, also ist eigentlich von der Konnotation her noch viel stärker. Und 21% haben gesagt, sie wünschen sich einen starken Führer. Jetzt glaube ich nicht, dass man das interpretieren kann, 21% wollen wieder den Hitler haben, das sicher nicht, aber was da zum Ausdruck kommt, ist, was man, meine Mutter sitzt da im Publikum und die ist Deutschlehrerin, die wird nachher sicher wieder mit mir schimpfen, aber gewisse Dinge kann man besser mit einem englischen Begriff als wie mit einem deutschen Ausdruck, Leadership. Also ich glaube, dass da schon auch zum Ausdruck kommt, dass, was ich auch glaube, dass Politiker manchmal vorangehen müssen und sagen müssen, hallo, das ist die Richtung und nicht nur reagieren müssen. Also das, was im Moment passiert, der Dichern sagt, hallo, ich möchte, dass der Bröll Bundespräsident wird und wir alle, also ich sage jetzt bewusst wir, auch der Standard, wir hüpfen auf das Thema drauf und seit 2,5 Wochen haben wir die Bundespräsidentendebatte ausgelöst durch Dichern. Also wir in der Redaktion haben auch heftig diskutiert, das ist ähnlich wie beim Fall Haider, wo wir immer wieder diskutiert haben, manchmal wäre es gut, man würde eigentlich überhaupt nicht berichten. Wenn wieder irgend so ein Sager kam, dann hätte er nicht die Aufmerksamkeit. Umgekehrt, man kann sich dem auch wieder sehr schwer entziehen. Also ich glaube, es kommt immer auch darauf an, wie man berichtet. Und ein Punkt, den ich vorhin vielleicht nicht gut ausgeführt habe, den ich nochmal kurz ansprechen will, ist, dass in Österreich schon sehr stark vorherrschende, bei Politikern vorherrschende Verständnis, dass Medien ein Verlautbarungsorgan sind, also möglichst unkritisch Dinge weiter zu verbreiten. Ich kann es auch an 2 Beispielen festmachen. Bundespräsident Klestil ist schon Jahre her. Es gibt einen Verein der Medienösterreicher in Deutschland, der war bei ihm zu Gast, also wirklich Zeiler, Hans Mahr, Helmut Brandstätter, also wirklich die Creme de la Creme der in Auslands, also in deutschen Medien tätigen Österreicher. Und die erste Frage, die der Herr Klestil in dieser Runde gestellt hat, wie funktioniert das mit dem Intervenieren in Deutschland? Zweites Beispiel, also die Geschichte habe ich selbst gehört, die ist verbrieft. Zweite Geschichte, die die Kollegen vom ORF Radio erzählen und ich glaube sie, 9/11, also Anschläge in Amerika. Und der Herr Klestil macht eine Gedenkminute, ist ja auch Oberbefehlshaber über das Heer. Das heißt, er greift manchmal auf die Presse oder griff manchmal auf die Pressestelle des Bundesheeres zurück und hat dort einen Redakteur zu sich bestellt, der eine Aufnahme von seiner Schweigeminute gemacht hat, die dann dem ORF-Radio zugestellt wurde mit der Maßgabe, der Herr Bundespräsident möchte, dass die Schweigeminute ausgestrahlt wird im ORF-Radio. Also allein diese Denke sagt schon viel. Davon abgesehen, ob das sinnvoll ist, eine Schweigeminute im Radio auszustrahlen. Aber nein, es ist nicht ausgestrahlt worden. Und umgekehrt, was jetzt auch für Aufregung bei den ORF-Kollegen gesorgt hat, zu Recht, der Herr Faymann hat gesagt, er bedankt sich in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung, war das, er bedankt sich bei all den Kollegen, also auch beim ORF, die in schwerer Stunde des Wahlkampfes zu ihm gehalten haben. Also das ist durchaus problematisch, wie ich finde.
Ich möchte das vielleicht noch kurz aufgreifen, was Sie gesagt haben. Sie glauben, dass wenn man in den Schulen und in den Universitäten eine Diskussionskultur fördern würde und unterstützen würde, dass dann grundsätzlich dieses Argument und Gegenargument eine völlig neue Bedeutung bekommen würde, auch in der öffentlichen Meinung. Was mich einfach unglaublich erschreckt, jetzt ganz persönlich als Mutter, meine Tochter fährt jeden Tag mit der Straßenbahn zur Schule und mit ihr tausende Schüler. Und alle haben in der Straßenbahn sie geht in Wien zur Schule, heute in der Hand, alle. Das ist wie die Einheitszeitung, die Kottan noch persifliert hat, inzwischen ist sie Wirklichkeit. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, wir in einer sehr reflektierten Umgebung regen uns noch auf über die Kronenzeitung und den Herrn Dichern und thematisieren das auch weiter in anderen Medien. Aber eigentlich passiert schleichend bei den Jugendlichen gerade eine unglaubliche Infiltration. Das stimmt mich sehr bedenklich.
Heute ist eben von der Schwiegertochter Eva Dichern, also gehört genauso zu dem Konglomerat, alles fest im Familienhand, keine Sorge. Umgekehrt möchte ich schon sagen, was wir feststellen beim Standard, das gleiche gilt für die Presse und meine Kollegin von den Oberösterreichischen Nachrichten hat das vorhin auch erzählt, die Abonnentenzahlen steigen, also auch bei diesen Medien und das ist gut so. Und wir stellen auch fest, dass, darüber haben wir auch vorhin gesprochen, ob Internet eine große Konkurrenz ist. Das Thema diskutieren wir nicht mehr, das ist eigentlich passé. Wir stellen fest, dass junge Leute sehr stark das Internet nutzen und Menschen im Büro, die wollen das aber dann trotzdem in der Zeitung lesen, beziehungsweise wenn die Zeit knapper wird mit Familiengründung, mit Arbeitsbeginn, dann greifen die Leute wieder zur Zeitung, weil da auch, also im Internet ist es ja auch aufwendig, wenn man sich selbst die Informationen suchen muss. Von daher, also insgesamt möchte ich in den letzten paar Jahren, aber da sind wir nur auf einer Insel der Seelen, steigen die Leserzahlen im Tageszeitungssegment.
Ich habe schon, Entschuldigung, ein paar Meldungen gesehen. Vielleicht, wenn Sie es deutlich machen, dann kann ich auch sagen, erstens, zweitens, drittens, erstens. Zweitens, gut, dann bitte.
Also vielleicht noch kurz, wie Sie das sehen, also mich schockiert das einfach, also heute nochmal verdeutlicht es zu sehen. Also mich schockiert es einfach, wenn ich etwas verdeutlichter heute nochmal sehe, wie das aussieht, sozusagen die Verbandelung zwischen Medien und Politik in Österreich. Was ich mich da manchmal frage, etwas fatalistisch, ist Österreich überhaupt eine Demokratie dann? Weil wenn man betrachtet, mit welcher dumm dreisten Selbstsicherheit da manche Leute einfach agieren, sei es jetzt, indem sie sozusagen verkünden, was sie sich wünschen würden, bis halt hin zu wirklich Sachen, die ich unglaublich finde, wo Politiker einfach sagen, naja, da muss man denen halt, die vielleicht kritisch sind, einfach das Geld wegnehmen. Und die tun es wirklich mit einem Selbstverständnis, als wäre das Geld ihres. Und niemand sagt, aber hallo. Ja? Und wenn ich das Schweizer Freunden zum Beispiel erzähle, die sind sowas von unfassbar jedes Mal getroffen, was wir uns also gefallen lassen als Staatsbürger. Die sagen einfach, ja, bei uns gibt es auch so Blödsinn, aber das dauert 2 Minuten, dann ist der weg. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Und diese, ich weiß es nicht, also dass wir das den Leuten permanent durchgehen lassen, das verstehe ich einfach nicht mehr. Also ja, wollte ich nur sagen, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Wie können diese Menschen ihre Selbstsicherheit überhaupt wahren, wenn normalerweise müssten die das Gefühl haben, dass man sie geteert und gefährdet aus der Stadt treibt demnächst?
Vielleicht richtet sich die Frage auch sehr an Sie. Sind wir eine Demokratie?
Nein. Wir sind eine Demokratie, ja. Die Frage nach dem, warum ist es so gekommen und wie kann es weitergehen, ist immer eigentlich die Frage nach einer Geschichtsphilosophie. Das heißt, genauso, warum ist die spezifische Situation in Österreich genauso, wie es jetzt beschrieben ist? Ja. Und wenn man jetzt in die Geschichtstheorie reingeht, dann ist ganz klar, es gibt, die Frage ist sinnlos. Weil die Frage voraussetzt, dass es irgendeinen Wirkungsmechanismus gibt, dass es eine einzelne Ursache gibt und das, so geht heute Geschichte nicht. Geschichte sind auch Zufälle. Ja? Ein Ort von Zufall war der Fall von Lehman Brothers. Da sitzen 25 Leute, das ist jetzt genau schon recherchiert, was da beieinander ist, aber sie dunsten zwei Tage herum und dann entscheiden sie aus irgendwelchen historischen Gründen, wir lassen diese Bank in den Bankrott gehen. Und dann ist sozusagen diese ganze Sache mit Kreditkranz losgegangen und die Interbankenmarkt ist kollabiert und so weiter und so fort. Es ist im Grunde genommen ein historischer Zufall. Das heißt, wir können es nicht sagen, warum ist es gekommen? Es ist halt so gekommen. Die frohe Botschaft, ja, nach vorne in die Zukunft ist, dass die Zukunft immer offen ist. Und natürlich, wenn man so einen, sagen wir, relativ schlechten Befund gibt oder sagen wir, einen sehr klaren Befund, weil man halt nicht anders geben kann, ja, dann ist immer die Gefahr sehr groß, dass man jetzt sozusagen jetzt ganz pessimistische Bilder pflegt und alle gingen halt mit einem Ton nach Hause, dass sie sich jetzt in ein Leintuch einwickeln und langsam in Richtung Friedhof pilgern. Das ist aber, wenn wir aber einen geschichtlichen Prozess studieren, dann können wir sagen, die Geschichte hat immer viele, viele Optionen. Und man könnte jetzt da positive Berichte, man könnte zum Beispiel sagen, hallo, was ist Obama gelungen? Ja, was Obama zum Beispiel gelungen ist, und das könnte auch einmal ein Trend werden. Obama ist es zum Beispiel gelungen, ganz neue Schichten der jugendlichen Bevölkerung, eine ganz neue Formen von politischer Partizipation abzuringen, oder zum Beispiel eine Kampagne zu starten, wo er die größten Einnahmen der Geschichte überhaupt hat, mit kleinen Spenden. Das heißt, wo Leute kleine Aktionen machen, wo es kleine Komitee gründen und wo das übers Internet organisiert ist. Ja? Und das Ding geht ja zum Teil weiter. Das heißt, es sind modernere Formen von einer politischen Beteiligung, die man sozusagen positiv interpretieren kann. Ja? Das Internet ist angesprochen. Jeder, der einigermaßen intelligent ist und der das Internet schnell bedienen kann, und die Jugendlichen können das, die wifferen Jugendlichen können es, kann sich heutzutage in einer Affengeschwindigkeit informieren. Das heißt, man hat so eine Fülle, man kann alle Zeitungen der Welt lesen, man kann alternative Standpunkte machen und die Gäberinnen tun das ja auch. Das heißt, es ist auch die technischen Möglichkeiten für Leute, die interessiert sind, die sich informieren wollen, die neue Perspektiven aufgründen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man diese Momente betont, dann kann man schon auch sehr positive Zukunftsbilder entwickeln. Und Geschichte ist offen, es kann schlimmer werden und es kann besser werden. Also in meiner Reflexion der Krise ist das, eine weltweite Elite ist in einer Krise. Es ist eine totale Krise einer Elite. Und es gibt allerdings noch keine Gegenelite. Und die Frage ist, wie das ausgeht und was in Bayern entsteht, ist sehr, sehr spannend und es kann in jede Richtung gehen.
Ja, ich möchte nur dazu bemerken, es gibt ja in Österreich auch noch andere Märkte, wo es solche Konzentrationen gibt. Ich denke an an Lebensmittel zum Beispiel. Und ich glaube einfach, es ist ein totales Versagen des Gesetzgebers, was das Kartellrecht anbelangt. Hier hätte man schon viel, viel, viel früher etwas tun können und etwas machen müssen. Denn heute, glaube ich, ist es aufgrund des jetzigen Wahlrechts ja kaum möglich, irgendeine gesetzliche Änderung herbeizuführen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt also, man kann nur hoffen, wenn wir vielleicht zu einem anderen Wahlrecht kämen, wo es andere eindeutige Mehrheiten gibt, dass man vielleicht das dann auch angehen könnte.
Möchte jemand von Ihnen beiden da darauf unmittelbar antworten oder soll ich noch einen Herrn fragen?
Also zum Thema Mehrheitswahlrecht, das ist ja jetzt gerade wieder in Diskussion. Ich finde, man muss immer dazu sagen, welches Modell man meint. Also das englische Modell, das französische Modell, wie auch immer. Also da muss man wirklich diskutieren, welches dieser Modelle. Und das allein, glaube ich, löst die grundsätzlichen Probleme nicht. Und den Aufschrei hat es ja gegeben in puncto Medienkonzentration, aber ja, das Kartellrecht in Österreich hat sich einfach als zahnlos erwiesen. Das weiß man und ich denke, auch wenn es jetzt noch einen weiteren Konzentrationsprozess gibt, wird es auch keinen größeren Aufschrei geben und vor allem auch keine Auswirkungen. Das ist leider das Traurige. Ich wollte noch kurz was sagen, was Sie angesprochen haben zum Thema Schweiz, weil das immer so als hehres Vorbild dargestellt wird. Man muss aber schon auch fairerweise sagen, bei den Abstimmungen beteiligen sie manchmal ja, nicht einmal 20% der Leute. Also so aktiv ist die Beteiligung dann auch nicht. Und bei vielen Dingen möchte ich eigentlich keine Volksabstimmung. Da müssen Politiker auch vorangehen. Ich nehme als Beispiel, weil ich selbst eben sehr hautnah miterlebt habe, die Stimmung in Deutschland, als es darum ging, Euro einführen, D-Mark abschaffen. Herr Kohl ist damals voranmarschiert und hat gesagt, wir brauchen das, wir müssen die D-Mark aufgeben und hat die Menschen mitgezogen. Wenn eine Volksabstimmung gewesen wäre, hätte man nie, nie und nie in Deutschland eine Mehrheit für die Abschaffung der Mark bekommen. In Österreich vermutlich auch nicht in Bezug auf den Schilling, aber die deutsche Mark war halt einfach wichtig. Und ich möchte mir jetzt eigentlich nicht gerne vorstellen, wie die Wirtschaftskrise Europa treffen würde, wenn wir nicht den Euro hätten. Also das war eine Entscheidung, zu sagen, politisch ist das richtig und das setzen wir jetzt durch. Und bei einer Volksabstimmung hätte natürlich auch die Kronenzeitung immer wieder die Chance, irgendwie ein Thema rauf oder runter zu spielen. Ich meine, das Wahlergebnis für Hans-Peter Martin ist auch unter anderem deshalb so ausgefallen. Ich meine, der hat keinen Wahlkampf geführt, der hat jeden Tag eine Seite in der Krone gehabt, das war's. Es war kein klassischer Wahlkampf. Und ja, wenn man sich das noch stärker vorstellt, dann ist das eine Kampagne. Und fast 50% der Österreicher lesen das halt täglich. Und nur zum Thema ja, Boulevard versus Qualitätsmedien. Also ganz so pessimistisch bin ich da auch nicht, weil zumindest die Stellung der überregionalen Qualitätsmedien in Österreich ist im Vergleich zu anderen Ländern durchaus stark. Also wenn man die Zahl Presse und Standard hernimmt, 3,4% die Presse, 5,5% Reichweite Standard, FAZ und SZ haben 1,7 und 1,5% Reichweite. Also im internationalen Vergleich sind diese Zahlen schon relativ hoch. Wir haben halt einen wahnsinnig starken Boulevard, aber die überregionalen Qualitätszeitungen sind im Vergleich zu anderen Ländern von der Reichweite her nicht so schlecht.
Bitte.
Mein Name ist Jauch aus Linz, Pensionist. Aber zunächst zum Wirtschaftlichen. Ich bin nicht der Meinung, wie der Herr Professor es gesagt hat, dass Lehmann ein Zufall war. Ich bin sehr viel optimistischer. Ich habe hier darin den Versuch gesehen, den Primat der Politik wiederherzustellen. Dass also nicht die Politik auf Zuruf aus der Wirtschaft arbeitet, sondern umgekehrt. Der Markt bzw. das System hat auch entsprechend zurückgeschlagen. Ab dem nächsten Tag, also nach dem, glaube ich, 12. September 2007, sind dann die Kurse senkrecht gefallen. Dass wir heute Bad Banks einführen, heißt ja bitte, und das vermisse ich auch in den Medien der nötigen Deutlichkeit, dass die schlechten Sachen, die guten gehen ins Kröpfchen, die schlechten gehen ins Töpfchen, aber das Töpfchen, das wir alle dann bezahlen müssen. Es ist auch falsch, dass die Krise einfach vom Himmel gefallen ist. Wer die Zahlen der US-Defizite, ich meine jetzt hier das Budget und den Handel, beobachtet hat, konnte sich ausrechnen, dass das nicht ewig geht. Auch wenn man also berücksichtigt, dass die USA als einzige das Privileg haben, sich in der eigenen Währung zu verschulden. Das war ja dann schon so arg, dass im März 2006 die Zahl M3, das ist wohl die aussagefähigste Geldumlaufzahl, nicht mehr veröffentlicht haben. Ich habe darüber eigentlich keine besonderen Resonanzen in den Medien gesehen oder in den Diskussionen unserer Eliten. Und jetzt kommen wir zu diesen Eliten, die das natürlich zu verantworten hat, was passiert und die nicht gehen wollen. Das ist nun mal logisch und menschlich verständlich. Und wenn ich jetzt zu den Medien überleite, auch dort sitzen Eliten. Auch dort ist eine gewisse Wut auf eine Kronenzeitung, die populistisch ist, obwohl das nichts anderes wie volkstümlich heißt. Ich bin also kein Vertreter der Omnipotenz des Herrn Dichern. Der macht seine Zeitung, macht sie sehr gut. Aber dagegen der ORF macht eine Politik natürlich viel, viel feiner. Wenn etwas nicht passt in deiner Meldung, dann kommt prompt vom Vortragenden, wie kritische Wissenschaftler dazu meinen, keine Namensnennung, einfach so. Oder es ist etwas nicht hinnehmbar. Nicht, es ist falsch oder richtig. Es ist nicht hinnehmbar. Diese feinen Argumentationen sind ja dasselbe, auch eine Manipulation. Und dass Volkesstimme oder Volkesglauben manchmal richtig ist, nehmen wir den Teuro. Diese Eliten, auch in den Medien, haben uns über Jahre erzählt, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, die Statistik sei so. Churchill allerdings sagte schon, ich glaube nur jene Statistik, die ich selber gefälscht habe. Heute gibt man etwas zaghaft zu, ja, das war doch so. Und das wird genauso sein mit der EU jetzt. Man sagt eben nicht, dass die EU kein selbstständiger Staatenbund ist, sondern der zivile Arm der NATO. Dass die Amerikaner über diese Institution und über unser Geld die Grenze allmählich gegen Russland, die auch nicht mein Fall sind, vortreiben und damit uns in Gefahr bringen. Danke.
Also ich denke mir, dass das ja für uns alle eine immer wieder spannende Frage ist, wie wir damit mit der Komplexität der gegenwärtigen Situation umgehen und sie verstehen können und auf welche Art und Weise Information für uns alle so aufbereitet wird, dass wir zur Partizipation in der Lage wären, dass wir eben so sehr informiert sein können über Entwicklungen wirtschaftlicher Natur, sozialer Natur, dass wir im Falle einer Abstimmung, im Falle einer Wahl eine wirklich aufbereitete Meinung dazu entwickeln können. Vielleicht wollen Sie uns ein bisschen erzählen, wie es in so Redaktionssitzungen dann zugeht, wenn Sie sagen, entscheiden wir uns jetzt dafür, greifen wir das auf, eben, weiß ich nicht, eine Stimmung zum Teuro oder zur EU, wie verhalten wir uns in der Redaktion dazu, wie bereiten wir Informationen auf, um wirklich Transparenz zumindest anzustreben.
Jetzt bin ich ein bisschen in einer schwierigen Lage, weil ich glaube, dass in anderen oder weiß, dass das bei anderen Medien anders ist. Bei uns gibt es ziemlich heftige Debatten in vielen Redaktionskonferenzen und wir sind auch die Zeitung, die durchaus nach außen trägt, wenn wir gegensätzliche Standpunkte haben in der Redaktion zu allen möglichen Themen. Weiß ich nicht, Kernenergie ist ein Thema, wo wir vor kurzem auch Pro und Contra geschrieben haben. Also wir haben auch Pro und Contra Kommentare auf unserer Seite. Also es gibt nicht die eine Linie und jetzt müssen alle Redakteure die eine Linie vertreten. Also beim Standard erscheinen öfter Dinge, die nicht meine Meinung sind, aber wow, wir sind eine liberale Zeitung. Und bei uns ist es nicht so, dass eben von oben herab etwas verordnet wird. Und wir versuchen, also ich sage jetzt nicht, wir sind objektiv in allen Bereichen, Objektivität gibt es nicht zu 100%, aber wir versuchen schon Dinge auf den Grund zu gehen. Zum Beispiel Thema Teuro haben wir uns den Warenkorb angeschaut, also wie kommt es dazu, und da sieht man halt aufgrund der Gewichtung, da nehmen Dinge wie Miete immer größeren Anteil im Warenkorb ein, aber das können Sie, Herr Professor, sicher noch besser erklären als ich. Und da ist die Umrechnung ziemlich gut vonstatten gegangen, also hat man sie ehrlich umgerechnet. Und in anderen Bereichen, Beispiel, wo man es halt spürt, wenn man selbst halt die Geldbörse zückt, was weiß ich, in Restaurants oder beim Einkaufen, ist das eben nicht geschehen und man muss das einfach immer erklären. Und wir versuchen halt da ja, Dinge in einem breiten Zusammenhang immer wieder zu setzen. Wir machen so rund alle 6 Wochen eine Schwerpunktausgabe, haben 2 schon zum Thema Finanzkrise gemacht. Und wir haben einfach durchgezogen, die ganze Zeitung, die ganzen wirklich historisch gravierenden Wirtschaftskrisen von 1789 bis herauf. Also was wir damit auch zeigen wollten, also wir haben auch schon schlimmere Geschichten, wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, überstanden. Und so versuchen wir halt einfach Dinge ja, darzustellen. Manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter, aber ich glaube, wir probieren es ganz gut. Und eben das Gefährliche ist eben Kampagnenjournalismus, den es durchaus gibt in Österreich.
Was mir auffällt im Vergleich zu Deutschland, Sie waren ja lange in Deutschland Korrespondentin, da gibt es auch eine sehr große Zeitung, die Bild-Zeitung. Da fällt mir aber auf, die haben auf die politische Meinung nicht diesen großen Einfluss und ich habe auch das Gefühl, die wollen den auch gar nicht. Ich habe eher das Gefühl, das ist Regenbogenpresse, wo einfach Soft News mehr rüberkommen und deswegen wird die gekauft. Warum kommt die Bild-Zeitung nicht auf die Idee, es so zu machen wie bei der Kronenzeitung?
Puh, da müssen wir jetzt die Kollegen von der Bild-Zeitung fragen, aber ihre Beobachtung stimmt schon. Also es gibt ja nicht die politische Tendenz oder der Versuch, Agenda-Setting zu betreiben im politischen Bereich. Also es ist eher auch recherchieren, aufdecken, also die bringen halt sehr oft Dinge ans Tageslicht, wenn Politiker sie irgendwo unzurecht also nicht rechtmäßig bereichern, solche Dinge. Ja, also aber dem grundsätzlichen Befund teile ich. Also es ist keine politische Zeitung, es ist vielleicht ja auch eine Frage der Kultur. Die Deutschen würden sich das wahrscheinlich nicht so gefallen lassen. Und die Kronenzeitung ist ja ist einfach ja, ein Machtfaktor, der über Jahrzehnte in diesem Land wirkt. Die spannende Frage ist, ich meine, Herr Dichern ist 88 Jahre alt. Man darf sich schon die Frage stellen, was kommt nach Dichern. Und das wird die spannende Auseinandersetzung der nächsten Jahre dann werden. Wer setzt sie da jetzt durch? Dazu kommt, dass noch die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die WAZ, 50% an der Krone hält. Jetzt ist es so, dass die versuchen, das jetzt im Moment aufgrund der Finanzkrise loszuwerden. Herr Dichern verhandelt mit Banken, um einen Kredit zu kriegen. Und dann hat er 100%. Die Frage ist dann auch, seine Erben machen die weiter. Also die Eva Dichern tritt sicherlich in seine Fußstapfen. Der Sohn ist es eher nicht, obwohl er nominell Chefredakteur ist, aber vermutlich kennt niemand von Ihnen Christoph Dichern. Ja, das ist die spannende Frage. Wie geht es weiter? Wird das Werk des Alten sozusagen auch, ja, wenn man jetzt die Berichterstattung der letzten Wochen auch passiert, analysiert in der Kronenzeitung. Also ich weiß nicht, ob das in der Oberösterreich-Krone auch so exzessiv war, im Osten war es auf jeden Fall so, flächendeckend Erwin Bröll im Hochwasser mit Stiefel über die Felder fliegend im Hubschrauber und. Also da ist was angelaufen, da ist was in Bewegung. Also sein Wort wird sofort in der Redaktion dann umgesetzt. Das heißt, die pushen jetzt den Erwin Bröll en masse und auch den Josef Bröll. Also der ist immer dann jetzt im Moment der Verbrechensbekämpfer, da kommt die Sekte dann auch nicht mehr klein im Bild vor, aber groß, der Josef Bröll dann eben, ja, das läuft schon immer schön. Wir haben jetzt drei Wortmeldungen, Sie glaube ich, dann da hinten jemand. Und hier
ist Information nicht vielleicht in erster Linie auch eine Kostenfrage, weil viele Medien ja auf die Gelder der Parteien und der Sozialpartner im Grunde auch angewiesen sind. Wenn dieser Geldstrom versiegt, dann wird auch Qualitätsjournalismus schwierig, und Qualitätsjournalismus ist Hintergrundrecherche, ist im Grunde Information. Also irgendwie ist es doch grotesk, dass wenn die Parteien nicht zahlen, es gibt es wahrscheinlich auch weniger Qualitätsjournalismus, oder?
Ich glaube aus dem Chart, ich habe nur Krone und Österreich gezeigt, aus dem Chart, aus dem Ganzen wäre ganz gut ersichtlich gewesen, also diese Gegenüberstellung Mai 2008-2009, dass die Qualitätszeitungen da nicht besonders bedient werden. Also von daher, das kann man nicht so sagen, dass die Parteien die Zeitungen finanzieren. Ich meine, im Mai waren ja jetzt ein bisschen mehr Inserate, weil eine EU-Wahl war von allen möglichen Parteien. Aber unsere Haupteinnahmequelle sind Inserate aus der Wirtschaft. Also Parteien sind nur, ich habe jetzt keine absoluten Zahlen im Kopf, aber das ist ein Bruchteil von unseren Einnahmen. Also in der Regel ist es so 2/3 Anzeigen, 1/3 Vertrieb, das heißt, was der Leser für die Zeitung bezahlt. Das ist so die Einnahmen.
Doch dazu, oder wenn zum Beispiel die Raiffeisen Landesbank ist ja auch ein politischer Player eigentlich.
In Oberösterreich schon, ja. Das glaube ich, kann man sich behaupten. Ja. Wie bitte nochmal?
Ah, das gibt es ja dann auch eine Steuerung, oder? In gewisser Weise.
Ich kann jetzt nur für den Standard sprechen, da gibt es keine Steuerung. Ganz sicher nicht.
Ich wollte zwei Bemerkungen gerne machen. Einmal wollte ich dieser These oder diese Unterscheidung zwischen Bildzeitung und Kronenzeitung etwas widersprechen, als Nicht-Österreicher bzw. als Deutscher. Bekannt ist das Zitat von Gerhard Schröder, der gesagt hat, ich regiere nicht mit dem Parlament, sondern mit der Bildzeitung und dem Fernsehen. Oder Anne Will, glaube ich.
Bild, Bams und Glotze.
Bild, Bams und Glotze, genau. Also Bild steht für Bildzeitung, Bams ist die Bild am Sonntag und Glotze. Und das ist für einen Sozialdemokraten doch ein einigermaßen erstaunliche Selbsterkenntnis oder Bekenntnis. Und das stimmte auch im Wesentlichen. Die rot-grüne Bundesregierung hat sich eigentlich mit Bild, Bams und Klotze über diese 8 Jahre hinweg regiert. Und insofern ist der Einfluss der Bildzeitung, könnte man auch historisch nachweisen, Ministerrücktritte en masse, die mit der Bildzeitung ausgelöst waren, auch aus teilweise aus Falschmeldungen heraus oder zuletzt eben auch Gewerkschaftsfunktionäre Rücktritte, weil deren Privaturlaubsziele ausgeforscht worden ist, während Streik bei der Lufthansa war und so weiter. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob diese das etwas weiße Kleidchen, was die Bildzeitung da bekommen hat gegenüber der Krone, ob das so stimmt. Eine zweite Bemerkung wollte ich machen jetzt halbwegs mal aus der lokalen Perspektive, ist auch mehr eine Beobachtung. Also in so einer österreichischen Mittelstadt wie Linz hat man ja beispielsweise jetzt so eine Befindlichkeit hier, dass man zwei wesentliche Printmedien hat. Es gibt da noch ein paar andere Printmedien, aber die sind nicht so wesentlich. Meine Erfahrung jetzt als jemand, der hier in einem größeren Kulturprojekt namens Linz 09 arbeitet, ist, dass, und da sehe ich eine Gefahr letztlich auch für die Demokratie Österreich, dass wenn die eine Zeitung sich eine Medienpartnerschaft bei einem Projekt, bei einem Vorhaben politisch oder kultureller oder sportlicher Art ergattert oder auch erkauft, dann geht es so weit, dass die andere Zeitung die redaktionelle Berichterstattung über dieses Ereignis praktisch unterschlägt. Also es finden bestimmte kulturelle oder sportliche Vorhaben, aber wahrscheinlich auch politische Vorhaben, finden in einer Zeitung dann eine ausführliche redaktionelle Berichterstattung. Das führt aber über die Konkurrenz des anderen Mediums dazu, dass dieses Medium den Lesern und Leserinnen quasi das Ereignis inhaltlich vorenthält. Ja, das tut man ja in der Regel nicht eben. Ne? Also diese oder auch dann immer diese Formulierung, die dann heißt, dieses von der jetzt wahlweise Krone oder wahlweise oberösterreichischen Nachrichten präsentierte Projekt XY, was in sich an sich ein Unsinn ist, weil das Projekt wird entweder von Linz 09 oder von Linz Kultur oder vom Land Oberösterreich oder was weiß ich präsentiert. Der Südflügel ist ja nicht durch die oberösterreichischen Nachrichten errichtet worden, noch nicht durch die Krone, sondern vom Land Oberösterreich. Aber in der Berichterstattung wird halbwegs so getan, als sei die Kronenzeitung bzw. die oberösterreichischen Nachrichten verantwortlich dafür, dass es einen neuen Südflügel gibt. Und das ist schon eine Merkwürdigkeit, weil es im Grunde, sagen wir mal, an der Informationspflicht der Medien, und das ist ja etwas, was sozusagen die Selbstvergewisserung eines Mediums ist, kratzt. Und da glaube ich, dass die mangelnde Vielfalt der Medienlandschaft in Österreich doch dem Land demokratiepolitisch, demokratieentwicklungspolitisch sozusagen eine Last ist. Und das stimmt, glaube ich, schon, was am Anfang auch mal gesagt worden ist, oder in einem Diskussionsbeitrag, diese mangelnde Kartellgesetzgebung gegenüber der Monopolisierung auch von Informationen und so weiter, könnte für das Land angesichts jetzt sagen wir mal zunehmender ökonomischer Krisen etc. und der Tendenz eben auch populistisch nach starken Führerpersönlichkeiten zu rufen, eine Art Berlusconisierung drohen. Und das wäre als Nachbarland der Bundesrepublik für mich als Deutscher beunruhigend.
Ich glaube, wir sind nicht so weit auseinander, was die Beurteilung Bildung Krone betrifft. Aber Sie können mich gerne korrigieren. Aber ich war doch 12 Jahre Deutschland-Korrespondentin und glaube, das in der Zeit ganz gut, also dadurch ganz gut beurteilen zu können. Die Bild-Zeitung hat nicht den Anspruch erhoben, zum Beispiel Schröder muss jetzt Kanzler werden und ist über Monate wirklich getrommelt. Das ist der Riesenunterschied zur Kronenzeitung. Die Kronenzeitung oder Dichand erhebt den Anspruch, Politiker zu irgendetwas zu machen oder zu irgendetwas zu verhelfen. Das ist ein Riesenunterschied, wie die Bildzeitung deckt auf, dass sich Gewerkschafter, die im Aufsichtsrat der Lufthansa sitzen, dass die dann, was war dieser Flug nach Fidschi oder Tahiti oder wer immer, gezahlt, also organisiert haben und nichts dafür gezahlt haben. Also das ist ein ziemlicher Unterschied, finde ich.
Also auch so eine Kampagne wie bei den EU-Wahlen zugunsten einer bestimmten Liste, das würde die Bild-Zeitung nicht durchhalten, weil da die, sagen wir mal, da, da ist vielleicht die Monopolstellung dann doch nicht stark genug, der Bild-Zeitung.
Ja, und das ist der wesentliche Unterschied, würde ich sagen. Und das andere, das Unbehagen, was Sie in puncto Medienpartnerschaften und unter Anführungszeichen gekaufte Berichterstattung meinen, das teile auch. Also das ist ein Thema, das bei uns immer wieder heftig diskutiert wird. Es ist ein Faktum, zum Beispiel, man soll ja nicht immer nur andere kritisieren, sondern es gibt da Dinge, wo man durchaus selbstkritisch sagen muss, das läuft auch bei uns nicht ganz gut. Oder man kann es zumindest kritisieren. Wir haben eine ziemlich ausführliche Wissenschaftsberichterstattung am Mittwoch, Forschungsspezial, und da steht dann dabei, erscheint mit finanzieller Unterstützung des Wissenschaftsministeriums. Da gibt es einen Zuschuss, das stimmt. Der Unterschied ist, die reden nicht mit, was wir machen. Also wir können über Institute, Personen oder wie auch immer relativ frei verfügen. Nur wir können uns auch nicht die Wissenschaftsberichterstattung in dem Ausmaß leisten, sage ich jetzt auch mal. Die Frage ist, ob es ehrlich deklariert wird. Also das ist, ist glaube ich, der Hauptpunkt. Und es gibt schon sowas wie eine Informationspflicht, da gebe ich Ihnen recht. Noch heikler wird es beim ORF, der für gewisse Dinge Produktionskostenzuschuss verlangt, um überhaupt irgendwo hinzufahren. Also das halte ich wirklich für problematisch. Aber prinzipiell, das ist schon etwas, was wir auch diskutieren. Also wenn wir wo Medienpartner sind, kann man dann drüber kritisch berichten, ja oder nein. Wir versuchen sehr scharf zu trennen. Es gibt Kollegen, die machen nur das. Und dann der Kulturkollege, der dafür zuständig ist, macht dann die Kritik. Das kommt aber nicht sehr gut an, natürlich bei den Veranstaltern, weil man sozusagen auf der redaktionell unterstützten, also auf der finanziell unterstützten Seite quasi den Positivbericht hat und dann ein paar Tage früher oder später die negative Kritik. Aber such is life. Es verursacht immer wieder viel Ärger, kann ich nur sagen.
Vier Wortmeldungen. Sie? Hat sich erübrigt? Okay, dann Sie. Sie und da hinten. Und darf ich Sie bitten, das Mikro wieder zum Mund zu drehen, aber stehen Sie bitte.
Okay, danke sehr. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und ich möchte dazu jetzt auch ein bisschen was sagen. Herr Fuchs, ich unterstreiche Ihre Beobachtungen doppelt. Diese Dinge, die der Fuchs beschrieben hat, existieren tatsächlich. Und glauben Sie mir, nicht zur Freude aller, die in diesen Medien, in den angesprochenen Medien arbeiten. Dass wir heute hier sitzen, ist zum Beispiel ein Grund, dass es einigen Leuten nicht so gut geht bei diesen Kooperationen und so weiter, dass diese Veranstaltung heute auch hier angestoßen wurde, hängt auch damit zusammen, dass sich einige Leute bei den OEN und andere aus der Szene dafür stark gemacht haben. Wir diskutieren das auch im Hause, wie weit kann das gehen, aktuell sehr, sehr stark, eben aufgrund diverser Vorkommnisse mit Linz 09. Und ich hoffe, dass dieser ganze Prozess, den Sie hier auch miterleben, wieder in ein Fahrwasser gerät, den man mit der Ethik des Journalismus umschreiben kann. Denn hier hat es in den letzten Jahren ziemliche Abstriche gegeben, so meine ganz persönliche subjektive Erfahrung. Frau Vödel-Schmidt, Sie werden wahrscheinlich mir zustimmen. Ich hoffe, das ändert sich wieder und man kommt zu einem unabhängigeren Journalismus, als er jetzt ist. Ich bin auch aktiv in der Journalistengewerkschaft in Oberösterreich und ich kann nur sagen, dass wir auch hier versuchen, wieder in ein Fahrwasser zu kommen, das ein bisschen weggeht von diesen Kooperationen, wie es so schön heißt, in der Branche, wo wir mit Wirtschaftsbetrieben, mit Veranstaltern in eine Umarmung gehen, die vielen in den vielen Medienschaffenden nicht unbedingt zur Zufriedenheit gereichen. Das dazu. Danke sehr.
Darf ich kurz was sagen? Kann das nur unterstreichen und danke für Ihre Wortmeldung. Was natürlich auch dazu beiträgt, ist eine Sache, die, wie ich finde, nicht vereinbar ist, dass manche Journalisten, Chefredakteure gleichzeitig Geschäftsführer sind. Also ich finde, das ist nicht vereinbar. Ich möchte mich nicht entscheiden müssen,
agiere ich jetzt als Journalistin oder muss ich auf die ökonomische Seite schauen? Das ist bei uns sehr klar getrennt. Ich weiß nicht einmal, wie viel Anzeigenseite bei uns kostet. Ich will es bewusst nicht wissen. Das halte ich wirklich für Gefahr. Und nur, ich muss auch sagen, es liegt auch, also zumindest bei uns ist es so geregelt, ich kann darüber bestimmen, ob wir was machen oder etwas nicht machen. Okay, muss dann mit der Kehrseite leben, dass mein Geschäftsführer unglücklich ist, aber ja, wir matchen uns das schon irgendwie aus. Aber das sind natürlich Interessensgegensätze und wenn das in einer Person vereint ist, ist das schwierig.
Wenn der Chef der ökonomische denkt, ist der Geschäftsführer.
Ja, da kann ich jetzt nichts dazu sagen.
Wir haben jetzt noch zwei Wortmeldungen aus dem Publikum, aber zuerst müsste Herr Rutsch, glaube ich, unmittelbar darauf antworten. Und dann müssen wir langsam zu einem Ende kommen in der offiziellen Runde, was nicht heißt, dass Sie alle sofort gehen sollen, sondern bitte bleiben Sie und unterhalten Sie sich weiter.
Wenn man so selbstkritische... Können Sie mich hören? Selbstkritik ist immer gut, ja. Und natürlich ist es immer leichter, von außen eine Kritik zu machen, als wie intern. Ja, und ich denke, ich möchte jetzt zu dem Thema Krise noch einmal kommen. Ich bin Ökonom und ich kann ganz gut jetzt beschreiben, eigentlich, dass die ökonomische Theorie oder bestimmte Stränge der ökonomischen Theorie im Grunde genommen in einer ungeheuren Krise geraten sind, weil sie die aktuelle Wirtschaftskrise nicht vorhergesagt haben und weil sie nicht gewarnt haben vor den systemischen Risiken bestimmter Finanzinstitutionen, Finanztitel und so weiter, die dann zum Problem geworden ist. Wenn wir jetzt das Thema auf die Journalisten umlegen, dann könnte man genauso gut sagen, ja, das reflektiert auch eine Krise des Wirtschaftsjournalismus. Und ich möchte jetzt nicht österreichische Beispiele nehmen, das wäre vielleicht unfair, sondern US-amerikanische. Ich kenne eine Untersuchung, da sind 175.000 Artikel der letzten ungefähr 10 Jahre analysiert worden. Also Wall Street Journal runter, sozusagen die ganze aktuelle Wirtschaftsberichterstattung von Top-Journalisten. Ja? Und noch Stichworten, zum Beispiel was die Subprime-Krise und solche Sachen. Ja? Und dann hat man geschaut, nach bestimmten Stichworten, die jetzt relevant sind, Systemrisiken, hat es überhaupt nur 700 Artikel gegeben, die kritisch waren. Und von diesen 700 Artikeln gibt es ganz, ganz wenig, die systemkritisch waren. Und kein einziger, das ist nämlich sehr bezeichnend, kein einziger Artikel vor Sommer 2007 hat gezeigt, dass es einen Zusammenhang geben kann zwischen Subprime, also diese Junk-Kredite im Hypothekarsektor, und systemischen Risiken für Wall Street insgesamt. Und das war ja genau sozusagen dieser Auslöser im Sommer 2007 und im Herbst 2008 ist es dann schlagend worden. Das heißt, es gibt auch, ja, natürlich ist, wenn man jetzt, wenn man sagt, ich habe ein Medium, ja, wo ich sowieso immer auf Pro und Contra bin und wo ich mir immer sozusagen auch alternative Denker herhole und wo ich sozusagen ein ganz großes Ort Meinungsspektrum zitiere, dann trifft es nicht zu. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, auch für deutsche große Zeitungen, es ist auch eine Krise des Wirtschaftsjournalismus. Von außen ist es relativ leicht zu konstatieren und die Hoffnung ist nur, dass die Beteiligten das von intern sehen. Und wie schwer das geht, ja, kann ich als Ökonom beschreiben, aus der inneren Sicht der Ökonomie, wie schwer sich die Ökonomen mit der Krise tun und systematisch denken zu lernen, hallo, das kann mit unserer eigenen Denkweise zu tun haben, das könnte es und so weiter. Das heißt, sich selbst als Teil der Krise oder als Teil der Ursachen der Krise zu reflektieren, schützt ja immer die anderen. Das ist sozusagen der schwierige Lernprozess und die Hoffnung ist, dass das sozusagen vielen, vielen Beteiligten gelingt.
Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu weit wegführe von dem eben von Ihnen Gesagten, aber ich wollte nochmal ergänzen zu dem, was Herr Fuchs auch gemeint hat, irgendwie. Einfach nur sagen, ich denke halt schon, es ist schon so, dass das, also jedes Land hat halt natürlich die Medien, die es verdient. Und der Unterschied zur Bild-Zeitung ist zum Beispiel, dass dort halt, was ich, Verteidigungsminister stolpern über Affären, wo sie sich ein Militärflugzeug gebucht haben, um mal kurz wohin zu fliegen und das ist dann das Ende der Karriere. Und bei uns kann jemand wie Karl-Heinz Grasser Dinge machen, da könnte man Bücher davon schreiben und es hat ihm nicht mal gekratzt. Und das verblüfft. Das ist das, was für uns wahrscheinlich das wäre, was wir lernen müssen, dass wir irgendwie auf Informationen, die existieren, auch irgendwie reagieren sollten und sozusagen der Elite auch irgendwie sagen müssen, so geht das nicht oder ja. Also wir haben es halt auch durchgehen lassen.
Okay. Mein Name ist Horst Nussbaumer, ich komme aus Linz. Der Unterschied, den Sie, Frau Chefredakteurin, hier geschildert haben von der deutschen Diskussionskultur, Gesprächskultur zur österreichischen, der mag in vielen Dingen richtig sein, wie Sie es sehen. Ein ganz bestimmter Aspekt ist natürlich, dass für uns Österreicher das Hochdeutsche, wie wir zuerst gerade gehört haben, schon einmal viel edler und viel vornehmer klingt. Trotzdem möchte ich glauben, dass man die Diskussionen in Österreich und die in Deutschland im Fernsehen, wenn man sie vergleicht, an Schärfe, an Untergriffigkeit sich nicht allzu sehr unterscheiden. Es geht nur geregelt in der Abfolge der Rede von sich. Aber ansonsten sehe ich hier keine großen Unterschiede. Und das ist halt auch wahrscheinlich ein Mentalitätsunterschied, der auch zu dieser berühmten Reihe gehört, die uns von den Deutschen unterscheidet, nicht nur durch die gemeinsame Sprache, wie Karl Kraus es gesagt hat. Um auf das Thema Medien und Politik zurückzukommen, das heute am Abend war, möchte ich gerne von Ihnen, Frau Chefredakteurin, und von Ihnen auch, Herr Professor, wissen, vielleicht können Sie in drei Punkten zusammenfassen, wie sich das Ganze weiterentwickeln soll. Also der Gott sei bei mir ist der Dichand und die Kronenzeitung und der Haider und noch ein paar andere. Und wie soll das jetzt mit der Medienlandschaft in Österreich weitergehen? Was machen wir mit den 2,9 Millionen, mit den fast 3 Millionen Lesern am Wochenende? Ein paar Überschneidungen wird es geben, die auch Qualitätszeitungen lesen und die Kronenzeitung. Kronenzeitung ist sowieso keiner liest und trotzdem haben es 3 Millionen Leser. Aber wie begegnet der Qualitätsjournalismus diesem Problem? Was wollen Sie aktiv angehen, dass Sie hier eine bessere Medienbildung für die Österreicherinnen und Österreicher bekommen, die sie ja jetzt offensichtlich nicht sehen. Danke.
Danke. Bevor meine beiden Gäste vielleicht nur jeweils ein Argument noch einmal vorstellen, weil wir einfach schon so vorgerückt in der Zeit sind, noch die letzte Wortmeldung aus dem Publikum. Da war noch ein.
Bin ich angeschaltet. Ich hätte noch eine Frage an Frau Föder-Schmidt auch. Der Standard ist ja auch ein weltanschauliches Medium. Sie haben zwar vorhin gesagt, dass es auch viele Bereiche gibt, wo in der Redaktion gestritten und diskutiert wird, aber letztendlich stehen Sie für eine gewisse weltanschauliche Ausrichtung auch. Das heißt, in vielen Sachverhalten sind Sie wahrscheinlich auch, und wenn man den Online-Standard verfolgt und die Poster, in gewisser Weise auch angehalten, die Dinge im Sinne ihrer Leser darzustellen. Das heißt, wenn Sie wieder die Leser schreiben, dann würden Ihnen die davonlaufen. Was allerdings wiederum bedeutet natürlich letztendlich, dass Sie gezwungen sind, bestimmte Sachverhalte unter einem Aspekt zu sehen, der allgemeinen Ausrichtung entspricht, im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es auch einzelne Gegenstimmen. Und zu dem Thema Unabhängigkeit. Sie haben zwar gesagt, es gibt weniger Redakteure, weniger Journalisten insgesamt, aber ist es nicht so, dass dann in diesem Kontext das weniger an Journalisten und Redakteuren durch ein Mehr an Pressesprechern in den jeweiligen Institutionen aufgefangen wird, die vorverarbeitete Informationen an Sie alle liefern, an alle Medien, die Sie auch gezwungen sind zu bearbeiten, weil Sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, selber zu recherchieren?
Die Sie vielleicht bitten, auf das ad hoc zu antworten und dann Sie beide noch einmal auf den Herrn davor einfach wirklich als Schlussstatement vielleicht oder eine Art von Schlussstatement.
Zu den Pressesprechern oder Presseinformationen, das ist eine Gefahr, gerade in Österreich, die Einschätzung teile. Und also in Österreich habe ich das Gefühl, sind viel mehr Presse- oder PR-Leute tätig als in Deutschland. Also da ist man viel mehr Informationsfluss, der von außen herangetragen wird, ausgesetzt. Also die Selektionsmechanismen müssen in Österreich eigentlich ausgeprägter sein. Das stimmt und die Gefahr ist vorhanden. Absolut. Wobei es eher so ist, dass man halt dann die APA-Meldung, also die Nachrichtenagentur-Meldung reinstellt, also dass PR-Texte 1:1 reinkommen, also das passiert oder zumindest kann Ausnahmen geben, aber soll eigentlich nicht passieren bei einer Qualitätszeitung. Aber dass da mehr Agenturjournalismus gemacht wird, stimmt, auch aus anderen Ländern. Also Korrespondenten, das ist das Teuerste, was es gibt. Und es gibt immer weniger Zeitungen, die sie Auslandskorrespondenten leisten. Und das ist etwas, was in Österreich besonders wichtig ist. Wir sind ein kleines Land. Wir müssen den Blick über den Tellerrand legen. Und das passiert viel zu wenig. Und dazu braucht man auch Journalisten, die recherchieren und die aus dem Ausland dann nach Österreich berichten. Zu dem, was Sie gesagt haben, wir können nicht gegen die Leser oder Poster anschreiben, können wir sehr wohl, warum nicht? Also ganz ehrlich, wenn ich einen Kommentar schreibe, lese die Postings nicht mehr dazu, weil das sind immer irgendwie die gleichen Leute, die sich unter dem Deckmantel der Anonymität ins Netz begeben und dann irgendwelche Menschen beschimpfen. Also jeder, der mir ein E-Mail schreibt, also oder jeder Leserbrief, dann beantworte ich. Also das mache ich wirklich. Beziehungsweise ich habe auch als erstes Medium in Österreich eingeführt, dass es einen Leserbeauftragten gibt, der eben auch Leserzuschriften, Anfragen, was auch immer, beantwortet, weil ich finde, jeder Leser, der sich an den Standard wendet, hat das Recht auf eine Antwort. Mir ist kein besserer Titel eingefallen als Leserbeauftragter, aber na gut, vielleicht kommt es noch. Und der Leserbeauftragte ist auch derjenige, der eben am Samstag dann eine Kolumne bei uns schreibt, die heißt Errata, und uns die Fehler der vergangenen Woche vorhält. Das ist etwas, was bei den Kollegen nicht besonders gut ankommt und nur immer extrem kritisiert wird, redaktionsintern, aber ich stehe dazu. Und ich glaube, wer arbeitet, kann Fehler machen. Aber man muss dann auch die Fehler korrigieren, beziehungsweise ja, offenlegen. Wir machen auch immer wieder Fehler, also gerade beim Rechnen sind wir häufig ganz schlecht, wo Millionen und Milliarden manchmal, aber in Zeiten wie diesen kann das passieren, verwechselt werden. Aber man muss das dann auch sagen und nicht versuchen, das irgendwie zu vertuschen. Und es gibt Dinge, ich meine, ich habe sicherlich eine, auch weil ich halt auch Korrespondentin in Brüssel war, ich bin im Müllviertel 7 Kilometer vom Eisernen Vorhang aufgewachsen, also 7 Kilometer zur tschechischen, 6 zur bayerischen Grenze. Also ich habe eine sehr prononzierte pro-europäische Haltung. Also ich bin, für mich ist es einfach nach wie vor, wenn ich über die offene Grenze fahre, einfach ein Wunder, dass man da drüber fahren kann. Ohne Passkontrolle, das ist eigentlich ein Traum, der sich da erfüllt hat. Aber das ist sozusagen auch das persönliche Erleben, was ich da mitgib auch. Und ich versuche da in der Zeitung das irgendwie stärker zu transportieren, da ziehen nicht alle Kollegen mit. Also es gibt da bei uns EU-kritische Kommentare oder kritischere, als ich sie schreiben würde. Ich finde prinzipiell, die EU ist schon eigentlich vom Konstrukt her was Positives. Es gibt sehr viel, was man in der EU kritisieren kann, wie es läuft, aber vom Prinzip her ist es positiv. Aber ja, es gibt wirklich Kollegen, die eine absolut kritische Haltung haben. Und ich würde mal sagen, wenn ich die Postings durchlese, ich meine, da sind ja, weiß ich nicht, 80% anti-EU eingestellt. Also wenn ich mich nach dem richten würde, dann würde ich oder müsste ich eine ganz andere Zeitung machen. Und ich glaube, ja, das ist halt sozusagen der Luxus einer Qualitätszeitung, dass ich da nicht den Leser nach dem Mund schreiben muss. Zu ganz kurz noch, ja, zu dem, was sie ändern muss. Herr Dichand träumt, ich träume jetzt einfach auch. Ich wünsche mir Medienbildung in Schulen. Das heißt nicht nur Zeitung oder Lesen fördern. Ich glaube, wenn man die Kids zuschaut, also ich mache mir da schon Gedanken drüber, jeder mit dem iPod im Ohr und die reden ja nicht mehr ordentlich miteinander. Also da glaube ich, muss auch in den Schulen was passieren. Oder wenn viele Schüler nicht mehr ordentlich lesen können, das ist wirklich ein Problem. Also Medienbildung in Schulen, dann wünsche ich mir aufrechte Chefredakteure, die auch gewisse Dinge einfach nicht machen und nicht mittragen. Und ja, eine Kronenzeitung, die eine normale, im europäischen Vergleich normale Boulevardzeitung ist, vielleicht besteht ja die Chance in ein paar Jahren dazu, dass gewisse Personen nicht mehr am jetzigen Platz sind. Das wären sozusagen meine drei Träume.
Dankeschön. Darf ich Sie bitten, ähnlich kurz?
Ja.
1 bis 3 ja. Träume?
Ich habe in dem allgemeinen Bild begonnen, Wirtschaft, Medien, Politik und Ideengeber. Und ich denke, wenn man in dem Bild denkt, da kann man sich natürlich viel wünschen. Wir bräuchten letztlich eine Thematisierung der Krise. Das heißt, was uns fehlt, ist ein Systembild über das Wirtschaftssystem. Das heißt, was wir bräuchten, ist ein ganz anderes Regulierungswerk über die Finanzmärkte. Den Diskurs gibt es aber ganz, ganz wenig, aber es wird nicht zum Beispiel von den Parteien getragen. Ja? Und dann hätte man schon, wenn es so einen Ort von Diskurs gäbe, das ist natürlich jetzt alles Wunschbild, dann hätte man natürlich einen anderen Ort des politischen Diskurses. Das heißt, dann hätten die Leute wieder mehr vielleicht Interesse, am politischen Diskurs teilzunehmen. Und der entscheidende Punkt dieser Denke wird auf der politischen Ebene sein. Das heißt, in meiner Vorstellung wird sich die Krise vertiefen. Niemand ist Prophet, ich hoffe nicht, dass ich recht habe. Und der entscheidende Punkt ist, was auf der politischen Ebene passiert wird. Und ich denke, da soll man sehr, sehr wachsam sein. Und die anderen Sachen, Kartellgesetzgebung gegen die Kronenzeitung, sowas gerade, sage ich den Politikern seit 15 Jahren, aber natürlich kann man immer sich diese schönen Dinge wünschen. Und ich denke, politischer Diskurs ist genau das, was jetzt passiert. Viele solche Metadiskussionen, viele, viele Metadiskussionen, wo man immer auf gewisse Mängel von einer Metaebene aufmerksam macht. Ich denke, das ist ein Beitrag zu einer politischen Kultur und das sollte nicht eine sein, sondern hunderte, tausende. Und das Ganze wird irgendeine Art von Wirkung haben. Ja, es wird eine Wirkung haben, wenn es weitergeht und wenn man das interessant findet, in solchen Kategorien oder in solchen Arten, wie wir jetzt da miteinander diskutiert haben, weiterzudenken.
In diesem Sinn ganz herzlichen Dank den beiden Gästen des heutigen Abends für den spannenden Aufriss der Problematik. Dankeschön.